Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Wo bleibt der französische Corona-Impfstoff? Warum Paris auf heimische Erfolge wartet und mit Paris auch die Europäische Union? Corona in der Tschechischen Republik, Kritik an der eigenen Regierung, aber Lob für das gemeinsame Handeln der EU-Staaten in Brüssel. Außerdem an diesem Mittwoch bei uns der Ärger über die Islamisierung der Istanbuler Hagia Sophia hält an, auch in Griechenland. Hat die EU-Kommission bei der Bestellung von Corona-Impfstoffen einfach Pech gehabt oder hätte sie schon früher wissen können, welche Hersteller mit ihrer Entwicklung erfolgreich sein würden und welche nicht? Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley, warnt davor, es sich dabei zu einfach zu machen.
Die Bestellungen für Impfstoff mussten lange im Voraus abgegeben werden. Da ist es im Nachhinein immer leicht zu sagen, man hätte auf dieses oder jenes Mittel setzen sollen. Diese Kritik ist jetzt wirklich wohlfeil.
Allerdings wolle sich das Europaparlament mit der Sache beschäftigen, so die Sozialdemokratin Barley Anfang der Woche. Nach dem Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer wird die Europäische Arzneimittelbehörde heute wahrscheinlich die Zulassung eines zweiten Impfstoffs, dem von Moderna, empfehlen. Damit dürfte sich die Versorgung in der EU bald deutlich verbessern. Allerdings hat die Kommission auch mit AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson sowie mit Sanofi Verträge abgeschlossen. Und gerade von diesem französischen Hersteller Sanofi ist wenig zu hören. Er arbeitet mit GlaxoSmithKline zusammen, einem britischen Unternehmen. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet aus Paris über das lange Warten auf den französischen Impfstoff.
Enttäuschende Zwischenergebnisse bei wichtigen Tests vermeldeten Sanofi und sein britischer Partner GSK im Dezember. Der Impfstoffkandidat führte bei älteren Erwachsenen zu einer viel schwächeren Immunisierung als bei jüngeren. Er verfehlte also die gewünschte Wirkung genau bei der Gruppe, die am meisten gefährdet ist. Der Infektiologin Odile Launay, die zum Expertenkomitee gehört, das die Regierung berät, war die Enttäuschung auch bei ihrer nüchternen wissenschaftlichen Erklärung anzuhören. Der Ansatz, den Sanofi und GSK gewählt haben, ist ein eher klassischer. Er beruht auf einem rekombinierten Protein, das man zum Beispiel auch gegen Hepatitis B verwendet. Hinzu kommt ein Zusatzmittel, ein Stoff, der die Immunisierung verbessert. Jetzt muss man sich die Antigene nochmal anschauen, um festzustellen, warum der Impfstoff bei den alten Leuten weniger gut anschlägt, denn die wollen wir ja vorrangig impfen. Auch aus den französischen und britischen Labors hieß es, der Impfstoff enthalte wohl zu wenige Antigene. Sanofi und GSK wollen das bei einer neuen Testreihe, die im Februar beginnen soll, ändern. Wenn dann alles gut läuft, könnte ein Impfstoff gegen Ende dieses Jahres verfügbar sein. Ein herber Rückschlag für die beiden Impfstoffriesen. Sie hatten bereits mehrere Auslieferungsverträge geschlossen, darunter einer über 300 Millionen Impfdosen für die EU. 45 Millionen davon hatte die französische Regierung bei Sanofi bestellt. Und die fehlten jetzt. Frédéric Bizard, Gesundheitsökonom an der ESCP Business School in Paris, glaubte nach der schlechten Nachricht im Dezember, die fehlenden Dosen könnten auch die Impfstrategie des Landes beeinträchtigen. Diese Nachricht macht den Impfplan, den die Regierung vor wenigen Tagen angekündigt hat, hinfällig. Denn man hat auf eine wichtige Menge an Impfdosen bis Mitte 2021 gesetzt, vor allem wegen Sanofi. Das Gesundheitsministerium beeilte sich allerdings zu versichern, dass andere bereits bestellte Impfstoffe den Ausfall durch Sanofi kompensieren werden. Gesundheitsökonom Bizard kritisierte die Technologie von Sanofi, den Impfstoff auf Proteinbasis zu entwickeln. Auch wenn das Unternehmen damit bereits Erfahrung hat, könne dieser Ansatz mit der Methodik von BioNTech oder Pfizer nicht mithalten. Deren Entwicklung eines genetischen Impfstoffes gilt den Kritikern als innovativer und schneller. Frankreich, so glaubt Gesundheitsökonom Bizard, hinke bei den neuen Technologien hinterher. Dabei ruht auf Sanofi, dem einzigen französischen Pharmagiganten, der weltweit agiert, auch jede Menge Stolz. Im Juni vergangenen Jahres besuchte Präsident Emmanuel Macron die Produktionsstätte in der Nähe von Lyon. Der Präsident war voll des Lobes.
Sanofi s'est pleinement engagé
Sanofi hat sich voll engagiert im Kampf dafür, Medikamente und eine Impfung gegen Covid-19 zu finden. Und Sanofi ist voll engagiert im wirtschaftlichen Kampf, den wir vor einigen Wochen begonnen haben. Macron dankte dem Konzern dafür, dass er keine einzige Produktionsstätte während der Krise geschlossen habe. Das Unternehmen verkündete beim Besuch des Präsidenten gut 600 Millionen Euro an neuen Investitionen für die Recherche und die Produktion von Impfstoffen. Macrons Antwort damals: Das Projekt, das heute verkündet wurde, macht Sanofi und Frankreich erstklassig im Kampf gegen das Virus und auf der Suche nach einem Impfstoff. Nun hat die Impfkampagne in Frankreich vor gut einer Woche begonnen, aber von Sanofi spricht niemand. Alles dreht sich darum, dass die Impfungen durch Stoffe anderer Hersteller, die nun auf dem Markt sind, in der Praxis viel zu langsam vorankommen. Weit abgeschlagen im Vergleich zu Deutschland hat Frankreich gerade mal ein paar tausend Impfungen vollzogen. Der Grund sind aber im Moment nicht zu wenige Impfdosen im Land. Wenn in manchen Altenheimen, die als erstes drankommen sollen, die bereitgestellten Kühlschränke leer sind, liegt das an administrativen und logistischen Hindernissen bei der Verteilung. Ist der Impfstoff von Sanofi jetzt überhaupt noch gefragt? Das Serum hat den Vorteil, dass es wesentlich billiger sein soll als zum Beispiel das von BioNTech und Pfizer und nicht so stark gekühlt werden muss. Deshalb glaubte Jean-Pierre Thierry, medizinischer Berater bei der Verbraucherorganisation AsoSanté, schon im Dezember: Wir brauchen zuverlässige Impfstoffe, die keine enormen logistischen Herausforderungen mit sich bringen und die man vor allem in Massen herstellen kann. Das machen die großen Unternehmen, die auf Impfungen spezialisiert sind, wie Sanofi und GSK.
Ein Bericht von Christiane Kess war das, der Deutschlandfunk-Korrespondentin in Frankreich. Hätte Deutschland alleine mit den Herstellern verhandelt, so ein Kommentar der tschechischen Zeitung Lidové Noviny, hätte es mehr Impfdosen für sich beschaffen können. Und weiter: Nur wenige begreifen, was für ein Glück es ist, dass sich der mächtigste Staat auf dem Kontinent mit den kleinen Ländern solidarisch zeigt. Zitat Ende. Kleine Länder, damit ist hier auch die Tschechische Republik gemeint. Es genügt ein Blick auf die Landkarte, um sich klarzumachen, warum die Summe nationaler Corona-Strategien offensichtlich viel weniger wäre als eine gemeinsame EU-Strategie, selbst wenn sie nur in Ansätzen erkennbar ist. Die Tschechische Republik grenzt schließlich an deutsche Risiko- und Hochrisikogebiete in Bayern und Sachsen. Kilian Kirchgessner berichtet aus Prag, dass viele unserer Nachbarn die EU und ihre Impfpolitik loben, während sich heftige Kritik gegen die eigene Regierung richtet. Gestern am späten Nachmittag musste sie Farbe bekennen.
Es war eine eilends einberufene Pressekonferenz, auf der sich der tschechische Gesundheitsminister Jan Blatný vor eine Leinwand stellte, über die seitenweise komplizierte Grafiken liefen. Der Druck auf die Prager Regierung in Sachen Impfstrategie war in den vergangenen Tagen immer stärker geworden. Wir wären natürlich alle froh, wenn wir mehr Impfdosen hätten. Wir sind eines der Länder, die schon eine Impfstrategie haben, so wie etwa auch Deutschland. Dann gibt es noch die Länder, die ihre Impfstrategie erst erstellen, so wie Österreich. Ich glaube also, wir sind keinesfalls verspätet. Das sehen nicht alle so. Einer der vehementesten Kritiker der Regierung ist der Präsident der Ärztekammer, Milan Kubek. Ich bin sehr nervös. Hier wird sehr wenig vorbereitet für die Impfungen, wenn man das mit den massiven Vorbereitungen in Deutschland vergleicht. Wir brauchen große Impfzentren und keine Spelunken, die jemand als Impfzentren ausgibt. Wir brauchen Hallen, wie in Deutschland, und wir brauchen davon 50 Stück. Wir brauchen eine genaue Reihenfolge für die Personen, weil man ja nicht sagen kann, wir impfen jetzt alle Senioren. Das sind 3 Millionen Leute. Die Ärzte wissen noch nichts davon, ob sie Verzeichnisse aufstellen sollten. Die Zentren werden nicht gebaut. Ich bin sehr verbittert. Es ist wohl diese scharfe Kritik, die eben nicht nur von der Opposition kommt, sondern auch von den Vertretern des Gesundheitswesens, auf die der Minister Jan Jan Blatny in seiner Pressekonferenz reagierte. Auf Tabellen präzisierte er das, was die Regierung vorhabe. In der ersten Impfphase sollen die über 80-Jährigen an die Reihe kommen, dazu Mitarbeiter des Gesundheitswesens. In der zweiten Phase kommen dann die Tschechen im Alter von mehr als 65 Jahren an die Reihe, anschließend alle anderen Interessenten. Und dann stellte Jan Blatny ein nagelneues Instrument vor, ein Internetportal. Sie registrieren sich, das ist ein Online-Formular, das ihr Interesse verzeichnet. Niemand zwingt sie dazu. Sie geben Informationen über sich ins System ein, auf deren Basis ihnen eine bestimmte Priorität zugewiesen wird. Wenn sie also zum Beispiel über 80 sind, kriegen sie automatisch die höchste Priorität. Sie bleiben so lange im System, bis sich für sie ein Zeitfenster findet und dann können Sie zur Impfung gehen. Am 15. Januar schon soll das System starten. Wie die dafür nötige Technik innerhalb weniger Tage ans Laufen gebracht werden soll, wenn in Tschechien selbst von langer Hand vorbereitete Digitalprojekte in der Praxis scheitern, das fragen sich seither Kritiker. Und sie bemängeln die Komplexität des Systems, das bei der Priorisierung nicht nur das Alter, sondern auch Vorerkrankungen berücksichtigen soll. Ist also der übergewichtige 60-Jährige früher dran als die 50-jährige Diabetikerin? Das System soll eine faire Terminvergabe ermöglichen, heißt es bei der Regierung lediglich. In Tschechien rückt derweil ein anderes Thema in den Blickpunkt, die Rolle der Europäischen Union. Marian Jurečka, Chef der kleinen christdemokratischen Oppositionspartei, verbindet das Lob der EU mit einem Seitenhieb auf die eigene Regierung. Ohne die EU hätten wir heute gar keine Impfstoffe. Es ist übrigens ja auch nicht so, dass Brüssel uns etwas aufzwingt. Brüssel sagt, wir haben das und das verhandelt, wollt ihr das Angebot annehmen? Tschechien kann, aber muss nicht. Das Lob auf die Europäische Union stimmen in Tschechien indes nicht nur Oppositionelle an, sondern auch die Regierung, wenngleich mit einem anderen Zungenschlag. Der einflussreiche Vizepremier und Wirtschaftsminister Karel Havlíček: Die Verhandlungsposition der EU gegenüber großen Spielern sorgt dafür, dass es eine ausreichende Menge Impfstoff gibt. Dank des gerechten Systems der Verteilung innerhalb der EU bekommen auch kleine Staaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl die gleiche Menge an Impfstoff wie große Staaten. Das alles außerhalb der EU zu regeln, wäre in diesem Moment kontraproduktiv. Und Außenminister Tomáš Petříček ergänzt einen anderen Aspekt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir durch eigenes Vorgehen in der Lage gewesen wären, mehr und frühere Lieferungen zu sichern. Ohne Zusammenarbeit der europäischen Staaten hätte es außerdem kein Geld gegeben für die Entwicklung der Impfstoffe. Die finanzielle Unterstützung war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg. Ab dem 1. Februar, so verkündete die Regierung inzwischen, soll es über ganz Tschechien verteilt zentrale Impfzentren geben, anders als ursprünglich vorgesehen. Unklar ist indes noch, welche Rolle bei der Impfstrategie jene Tschechen spielen, die bereits Corona gehabt haben. Sie stellen wegen der gewaltigen Krankheitszahlen eine große Gruppe von schon jetzt rund 760.000 Einwohnern. Das sind knapp 8% der gesamten Bevölkerung.
Kilian Kirchgässner war das aus Prag mit einer ganz anderen Sicht auf die Corona-Impfstoffkäufe der Europäischen Union. Vor bald schon 1500 Jahren wurde die Hagia Sophia in Konstantinopel errichtet, dem heutigen Istanbul. 900 Jahre lang war sie eine der weltweit prächtigsten Kirchen, lange Zeit das zentrale Gotteshaus der griechisch-orthodoxen Christen, bis zur Eroberung der Stadt durch die Muslime im Jahr 1453. Die Hagia Sophia wurde Moschee, doch im Jahr 1935 verfügte der Gründer der türkischen Republik Atatürk, die Hagia Sophia solle fortan ein Museum sein und somit offen für alle. Im vergangenen Jahr aber ordnete der türkische Präsident Erdogan an, sie wieder in eine Moschee umzuwandeln. Christliche Symbole und Mosaiken wurden verhängt oder unter Teppichen versteckt. Thomas Bormann berichtet aus Athen über die Empörung vieler Griechen darüber und die ihrer Gottesmänner.
Trauergeläut in Griechenland im vergangenen Sommer. Die griechisch-orthodoxen Christen trauern, weil die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt wird. Das Oberhaupt der griechischen Kirche, Erzbischof Hieronymus II., verurteilt diesen Schritt auch heute noch mit deutlichen Worten. Ein katastrophaler Akt sei das gewesen. Eine fürchterliche Attacke auf die Kultur der gesamten Welt und auf die Menschlichkeit, meint Erzbischof Hieronymus. Schließlich sei die Hagia Sophia nicht irgendein Bauwerk, sondern sie werde in aller Welt als Symbol verehrt, seit weit mehr als 1000 Jahren. Priester Theologos Alexandrakis ist in der Erzdiözese Athen für die Ausbildung von Geistlichen zuständig. Er sagt, in der Hagia Sophia spiegele sich die Geschichte des Christentums wider. Dort ist entstanden, was wir Christen glauben und verehren, sagt er über die Hagia Sophia in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul und der einstigen Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Jahrhundertelang sei die Hagia Sophia die wichtigste Kirche der Welt gewesen. Sie stand bereits, als es noch keine Kirchenspaltung in orthodoxe und andere Glaubensrichtungen gegeben habe. In der Hagia Sophia könnten demnach alle Christen ihre Wurzeln finden.
Dieses Gotteshaus Hagia Sophia ist ein Symbol des Christentums für alle. Ob jemand orthodox ist, katholisch, protestantisch oder eine andere Konfession hat. Dieses Gotteshaus ist der zentrale Punkt und das Symbol der byzantinischen Kultur, also der christlichen Welt.
Sie muss wieder Kirche werden, fordert Priester Alexandrakis. Nicht nur Theologen in Griechenland fühlen sich der Hagia Sophia besonders verbunden, sondern praktisch alle Griechen. Das zeigt eine Statistik des Google-Konzerns. Demnach war der Begriff Hagia Sophia im Jahr 2020 das am dritthäufigsten eingegebene Suchwort in Griechenland nach Coronavirus und US-Wahl. Ja, die Hagia Sophia bewegt die Griechen. Und die Umwandlung zur Moschee tut weh, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, und sucht nach tröstenden Worten.
Was sich da abspielt, ist kein Beweis von Stärke, sondern ein Beweis von Schwäche. Aber all das kann nicht bewirken, dass die Ausstrahlung und der Glanz dieses Denkmals, das Weltkulturerbe ist, in irgendeiner Weise verringert wird.
Die Griechinnen und Griechen wollen der Hagia Sophia treu bleiben.
Thomas Bormann aus Griechenland. Was steckt hinter den neo-osmanischen Anflügen Erdogans? Schwäche, wie gerade gehört, oder Größenwahn? Oder sind es gar Symptome eines Palastsyndroms, das Erdogans Gegner erkannt haben wollen? Mehr dazu heute im Hintergrund hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr. Sollte seine Zeit bald vorbei sein, der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic verweigert seine Unterschrift, das Religionsgesetz kann deshalb nicht in Kraft treten. Warum dieses Gesetz im Land der Schwarzen Berge in der früheren jugoslawischen Republik Montenegro immer noch für Ärger sorgt, das hören Sie gleich in Tag für Tag mit Benedikt Schulz im Anschluss an die Nachrichten. Soweit Europa heute mit Gerwald Härte. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag mit unserem Programm.